glaube, der Impuls, darüber zu schreiben, kann schon damit zu tun haben, dass ich irgendwie ein Gegengewicht schaffen möchte zu, weiß nicht, all dem Cybermobbing, was da draußen stattfindet oder eben diese harsche Sprache miteinander. Lieder schreiben ist für mich wirklich mit dem Stift auf dem Papier findet das statt für mich. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nichts mit ADHS irgendwie am Hut. Ne? Also mir hatte auch noch niemand gesagt, dass da irgendwie eine Vermutung besteht oder so. Und sie sagt halt, du hast ja ADHS. Und ich so gedacht, ich glaube, du hast dich vertan. Also das habe ich gedacht, ich habe das nicht gesagt, aber ich habe einfach so gemerkt, nee, ich glaube, sie hat sich vertan, weil ich kannte jemanden mit ADHS und habe so gedacht, das bin ja nicht ich, das ist ja ganz anders.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gender Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Aline Cohn. Die Sängerin und Songwriterin ist mit ihren deutschsprachigen Liedern seit vielen Jahren fester Bestandteil der hiesigen Musiklandschaft. Aufgewachsen ist sie zweisprachig mit Deutsch und Spanisch. Ihr erstes eigenes Lied schrieb sie mit 20 in einem Kellerzimmer auf einem schwedischen Bauernhof. Gerade hat sie ihr neues Album »Du bedeutest mir die Welt« veröffentlicht. Ein Album über Zärtlichkeit, Mitgefühl und die Dinge, die wir einander viel zu selten sagen. Eigentlich wollte sie eine tanzbare Platte schreiben. Herausgekommen ist ein liebevolles Gegenprogramm zur Härte unserer Zeit. Ich wollte von ihr wissen, wie ihre Songs entstehen, warum manche Themen bei ihr jahrelang reifen müssen, bevor sie zu Liedern werden und wie ihre späte ADHS-Diagnose ihren Blick auf sich selbst verändert hat. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Aline, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um über dein neues Album zu sprechen, um ein wenig über dein Leben zu sprechen, um über ADHS auch zu sprechen und wie das alles am Ende zusammenhängt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Dein neues Album, Du bedeutest mir die Welt. Was bedeutet dir denn die Welt?
Vieles bedeutet mir die Welt. Ich glaube, ich habe für vieles sehr viel Zuneigung. Aber dieses Lied, von dem der Titel stammt, beschreibt, wenn man selber in einem Konflikt mit jemandem war oder mit jemandem nicht achtsam genug umgegangen ist und sich dafür entschuldigt und quasi das wieder gut machen möchte. Und in dem Zusammenhang dann auch sich die Zeit nimmt, endlich auch mal das zu sagen, du bedeutest mir die Welt. So, ich will nur, dass du weißt, dass du mir wichtig bist. Nur auch wenn ich mich in manchen Situationen nicht so super verhalte und das ist mir bewusst und ich mache Fehler, so darum geht es in diesem Song. Genau, also eigentlich ist dieses Du bedeutest mir die Welt aus eigentlich so ein Gegengewicht zu dem, wenn man nicht so super war, wenn man selber sich nicht so super verhalten hat.
In den Songs auf dem Album geht es viel um Mitgefühl, um Verantwortung, um Respekt voreinander, um ja all die vielen Dinge, die uns momentan so ein bisschen zu fehlen scheinen in der Gesellschaft. Mhm. Ist es auch so ein bisschen so ein sanfter Weckruf an deine Hörer und Hörerinnen, dass wir genau diese Dinge mal wieder ein bisschen stärker in den Fokus stellen sollten und wegkommen müssen davon, dass wir immer nur auf uns selbst schauen?
Also ich glaube, ich sehe mich selber ganz, ganz, also nicht als Person, die irgendwen missionieren will zu irgendwas. Ich glaube, der Impuls, darüber zu schreiben, kann schon damit zu tun haben, dass ich irgendwie ein Gegengewicht schaffen möchte zu, weiß nicht, all dem Cybermobbing, was da draußen stattfindet oder eben diese harsche Sprache miteinander. Also ich habe ursprünglich bei diesem Album vorgehabt, ein tanzbares Album zu machen und dann, nachdem ich die ersten paar Songs dafür geschrieben habe, das beobachtet, was ich da eigentlich gerade mache und gemerkt, okay, eigentlich habe ich mein Impuls ist eigentlich was Zärtliches und Liebevolles und bei diesen Temperaturen mag man gar nicht an was Wärmendes denken, weil es einfach schon viel zu heiß ist. Genau, aber es ging mir darum, ja, einfach was Liebes zu machen eigentlich. Ja, ich glaube, liebevoll. Und ich glaube, es hat auf jeden Fall auch mit meiner Rolle innerhalb der Familie zu tun. Ne? Also ich bin vor 9 Jahren jetzt schon Elternteil geworden und glaube, dass das sich jetzt erst in meiner Musik niederschlägt, diese Rolle, die ich seitdem auch innehabe. Und das ist halt diese fürsorgliche Person zu sein auch.
Weil das so eine Rolle ist, in die du auch erstmal reinfinden musstest und jetzt erst so richtig verstehst, was du für ein Mensch dadurch geworden bist, oder?
Nee, ich glaube, weil bei mir das immer ganz, ganz lange erstmal in meinem System quasi schlummert, bevor ich irgendein Thema in einen Song packe. Also alle möglichen Lieder, die ich geschrieben habe, behandeln irgendwas, was vielleicht mal vor 10 oder 15 Jahren irgendwie ein Thema war. Und das braucht ganz, ganz lange bei mir, bis dieser Gärungsprozess dann irgendwie durch ist und sich das dann als Song wieder an der Oberfläche zeigt.
Das heißt, dein Kopf funktioniert mit ganz, ganz vielen Schubladen, wo du Dinge reinschiebst und dann ziehst du sie irgendwann wieder raus.
Mhm, genau, quasi wenn ich die Erinnerung an irgendwas vergessen habe, dann kommt es als Song wieder hoch. Ja, also keine Ahnung, wie das da verknüpft ist in diesem Gehirn, dass das so läuft, aber ist so. Also genau, irgendwie müssen Sachen erstmal verarbeitet sein oder sowas zu einem gewissen Maße, damit die dann so wieder hochkommen.
Wie funktioniert denn so ein Album-Entstehungsprozess bei dir? Ist das dann so ein langgezogener Prozess, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mal die Idee, dann mache ich das mal. Mhm. Und dann passiert vielleicht ein paar Wochen gar nichts und ich mache die nächste Idee? Oder ist es wirklich komprimiert?
Also für meine Verhältnisse war das Album jetzt hier ziemlich komprimiert. Zwischen meinen Alben sind häufig ja ziemlich lange Pausen. Aber weil ich auch dann wirklich richtig lange Schreibpausen habe. Also ich habe zwischen meinem Album von 2013 und 2020 habe ich auch einfach 4 Jahre lang keinen einzigen Song geschrieben. Und jetzt ist mir das schon wieder passiert. Aber das lag, ich würde mal sagen, es hat viel mit dieser Corona-Zeit und dem Lockdown zu tun, dass ich keine Motivation mehr hatte zu schreiben oder keinen Anlass zu schreiben. Und dann 2024, oder ich glaube 2023 war ich vielleicht noch bei einem Vortrag von Niklas Kohlortz, einem YouTuber, der über Weltraumforschung YouTube-Videos macht, und der hat halt auch einen Live-Vortrag gehalten und da war ich und bin nach Hause und war so ganz, ganz aufgeladen davon, irgendwie von diesen ganzen Bildern aus dem Weltraum und Dinge zu verstehen, die ich da vorher noch nicht dran verstanden hatte. Und eben, es ging um die Geschichte der Weltraumforschung, also auch zu verstehen, was quasi erstmal verstanden werden musste durch eine Person, damit dann eine andere Person dann irgendwie das wiederum einbauen kann in ihre Gedanken. War super, super spannend und total inspirierend, und daraus ist dann der Song Alles beginnt im All entstanden. Und dann, als ich den geschrieben hatte, oder als ich noch dabei war, den zu schreiben, habe ich auch gedacht, okay, wenn jetzt ein Song kommt, dann ist jetzt wieder Zeit für ein Album. Diesmal nehme ich mir vor, ein Album zu schreiben. Und habe dann auch relativ bald, und das hat auch total dazu beigetragen, ich habe halt einen Proberaum gefunden. Ich habe lange, lange Zeit nach einem Proberaum in Berlin gesucht, den ich mit dem Fahrrad erreichen kann, weil viele Proberäume so am Rand von Berlin sind. Und genau, als ich dann endlich einen Proberaum gefunden habe, bin ich dann 3-mal die Woche für 3 Stunden in diesen Proberaum gegangen. Und genau, da ist genauso passiert, wie du gerade sagtest. Dann sind auch mal 3 Wochen lang gar keine Sachen passiert, sondern ich saß dann einfach nur an diesem Klavier und sind irgendwelche Töne passiert. Aber es ist so kein Gefühl hochgekommen. Und manchmal ist dann aber so dieser Moment gewesen, wo ich so einen Akkord gedrückt habe und sofort gemerkt habe, oh, hier will ich dranbleiben. So, was folgt jetzt? Also ne, ich folge dann quasi so einfach intuitiv, wo es mich so hinleitet. Und im besten Fall kommt dann so ein Satz mit rausgepurzelt, anhand dessen ich dann erkennen kann, was das Thema sein kann, weil das ist, glaube ich, meine größte Schwierigkeit. Ich glaube, Musik kommt so die ganze Zeit aus mir raus, also da brauche ich nicht lange für, aber ein Thema zu finden, was zu dieser Musik passt, von der Emotionalität her, von der Intensität her, was auch immer. Das braucht immer voll lange bei mir.
Wenn man jetzt so jemand ist wie du, die unfassbar viel Wert auf Sprache auch legt, auf die Wärme und die Schönheit von Sätzen, auch gerade in den Liedern, welchen Effekt hat es oder welchen Einfluss hat es denn, wenn man dann gleichzeitig aber auch zweisprachig irgendwie aufgewachsen ist? Ist das ein Thema oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
Das kann ich gar nicht einschätzen, weil ich kenne es ja gar nicht anders. Also ich weiß nicht, wie mein Gehirn funktionieren würde, wenn ich nur mit einer Sprache groß geworden wäre. Ich mag total gerne im Spanischen auch so, also ne, ich mag gerne Musik machen und dazu spanisch klingende Laute quasi von mir zu geben. Aber ich habe Spanisch nie als Schriftsprache gelernt, sondern habe das immer nur mit meinem Papa und meiner mexikanischen Familie gesprochen. Genau, weil ich mich auch schon gefragt habe, so warum schreibe ich eigentlich nicht auf Spanisch, wenn das so schön klingt. Spanisch klingt einfach total schön zum Singen, finde ich. Genau, aber damit hat es, glaube ich, ganz viel zu tun. Einfach dieser Schreibprozess, weil, also eben Lieder schreiben ist für mich wirklich mit dem Stift auf dem Papier, findet das statt für mich.
Kein Computer.
Ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich auch auf Computer umsteigen, aber tatsächlich so die Anfänge brauche ich immer so haptisch auf einem Papier und ich schreibe da echt viele, viele Zettel voll und streiche auch ganz, ganz viel so durch und schmeiße es wieder in irgendeine Kiste.
Bist du dann so jemand, die eigentlich immer irgendwo einen Block und einen Stift dabei hat für den Fall, dass irgendwas passiert?
Ja, wenn ich so gut organisiert wäre, wäre ich das, aber ich bin eine von denen, die dann froh ist, wenn sie gerade im Papierkorb noch die Rückseite eines Briefumschlags findet, weil ich gerade kein Papier zur Hand habe. Genau, also ich bin, glaube ich, einfach nicht gut genug organisiert, um immer den Zettel und den Stift dabei zu haben. Aber hatte ich mir auf jeden Fall eine Zeit lang vorgenommen. Genau, aber wenn jetzt Ideen kommen, also ne, wenn ich gerade nicht in meinem Proberaum Klavier sitze und einen Stift und einen Zettel in der Hand habe, dann nehme ich zur Not mein Handy und mache halt kurz eine Sprachmemo und schreibe es mir dann bei nächster Gelegenheit auf.
Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, dass du mehrsprachig eben und so oder zweisprachig aufgewachsen bist, wo wir da schon bei deiner Kindheit sind. Wie kam denn eigentlich die Musik in dein Leben?
Meine Geschwister und ich, wir haben alle mit 6 angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Und ich habe auch im Chor gesungen. Es gab einen Schulchor. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das schon in der Vorschule losging oder dann ab der ersten Klasse. Aber ich hatte eine sehr engagierte, also sehr musikalisch engagierte Lehrerin, die so einen Schulchor geleitet hat. Genau, ich kann mich quasi an keine Zeit erinnern, wo ich nicht in einem Chor gesungen habe. Was, glaube ich, auch eine ganz gute Schule ist, um hinzuhören auf Zusammenklang. Ich bin alt gewesen. Ich bin immer schon zweite Stimme gewesen und nicht erste Stimme. Genau. Aber Klavierunterricht hatte ich und dann bin ich irgendwann tatsächlich auch an eine Schule gegangen, die einen Musikzweig hatte. Ab der 6. Klasse bin ich dahin gewechselt und habe noch Klarinette gelernt. Aber war nie mein Lieblingsinstrument, war eher so, es gibt niemand anderen in unserem Klassenorchester und spiel du doch Klarinette. Habe ich auch nach 3 Jahren dann wieder abgelegt, als derjenige, der in unserer Klasse immer Klavier gespielt hat, die das Land verließ, dann konnte ich Klavier spielen ab dann und war auch froh. Ja, aber genau, also hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, hab früh Unterricht gehabt da drin. Und habe aber auch total gerne Musik gehört, aber ich glaube, das tun ganz, ganz viele. Ja, wenn ich so meinen Sohn beobachte, der hört auch am liebsten die ganze Zeit irgendwelche Musik. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich echt krass, wie sich das verändert hat heutzutage. Einfach, dass du Zugriff hast auf alles an Musik, was da draußen ist. Und ich hatte halt ja erst Kassetten und dann irgendwann meine eigenen CDs.
Weil du gerade ich komme gleich nochmal zu deiner Kindheit zurück, aber oder zu deiner Jugend. Aber weil du gerade das ansprichst mit eigentlich immer Zugriff auf alle Musik, ist das für dich eher Fluch oder Segen, weil du eigentlich oder weil generell wir alle die Möglichkeit haben, vielleicht unkomplizierter neue Sachen zu entdecken oder auch mal reinzuhören? Oder ist diese riesige Auswahl, die wir ständig haben und vielleicht auch die AI-Algorithmen, die uns dann Playlists zusammenstellen, dass wir da schon wieder dann so irgendwie ja limitiert sind bei gleichzeitig der wahnsinnigen Unendlichkeit, die wir haben, dass wir dann wieder nur das eingespielt bekommen, irgendwo was dann wieder ähnlich ist zu dem, was wir sowieso schon hören.
Also ich habe da natürlich 2 Seiten. Einmal habe ich die Seite der Konsumentin und einmal habe ich die der musikproduzierenden Person. Also da ist, ich finde es natürlich total problematisch, weil einfach die Vergütung über diese Streaming-Plattform überhaupt nicht fair stattfindet. Ich glaube, da müsste man einiges an Regeln ändern, um diese Vergütung fairer zu machen. Und als Konsumentin ist es aber natürlich total cool, dass man einfach eintippen kann, was man möchte und das hören kann und nicht erst in den Laden gehen muss, sich ein Album kaufen, um dann einen Song zu hören. Also ne, wobei ich das auch super gern gemacht habe, als ich jung war, bin ich total gerne in irgendwelche Läden gegangen. Da gab es dann halt solche Möglichkeiten, mal Probe zu hören in irgendein Album rein und dann konnte man entscheiden, ob man das kaufen möchte oder nicht. Diesen Prozess habe ich auch sehr gerne gemocht. Aber ja, also ja, beides.
Ja, die Frage, die ich mir oft stelle in dem Kontext ist, ob wir nicht, also weil du sagst, wir tippen irgendwas ein und können das dann hören, aber dafür müssen wir erstmal wissen, was wir eintippen.
Ja.
Und ich merke es bei mir selber manchmal, also klar, ich habe auch Sachen, die ich dann ganz gezielt hören möchte, aber dass ich mich schon sehr oft so in meinem Alltag dann doch einfach in diese Daylist oder so bei Spotify, wo du dann gefühlt dreimal am Tag irgendwie neue Musik zusammengestellt bekommst oder irgendwie dieser Mix der Woche. Also in diese automatisiert generierten Playlists da einfach reinhöre und dann auch ein bisschen faul bin und mich dann aber auch nicht so wirklich mit den einzelnen Interpreten oder Interpretinnen identifiziere oder beschäftige.
Okay. Ja.
Also mir schon hier und da meinen Song dann auch wegspeichere, damit ich den wiederfinde.
Ja.
Was natürlich wieder dazu führt, dass man mehr Neues vielleicht entdeckt, wo man nie drauf gekommen wäre. Aber trotzdem ist es so ein bisschen unpersönlicher geworden.
Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, über diese Streaming-Plattformen noch nicht wirklich irgendwie was entdeckt, wo ich dann so voll begeistert von war, sondern über andere Wege entdecke ich dann Dinge. Und ja, mein Hörverhalten, ich bin keine dolle Musikkonsumentin. Also wenn ich etwas höre, dann ist das, weil ich daran interessiert bin, zu wissen, worum es da geht oder eben, weil ich sowieso eine Künstlerin toll finde und das neue Album dann hören möchte. Und genau, dieses sich so ganz doll damit verbinden, das habe ich zum letzten Mal bei Army Warning gehabt, aber tatsächlich auch mit ihrer CD, als ich im Auto unterwegs war. Und mit Wallace Bird ist mir das, aber eben, sowas passiert mir halt alle 5 bis 10 Jahre mal, dass mir irgendwie solche Musik über den Weg läuft, wo ich so, oh, so total mich verbunden fühle damit. Und das ist ganz, ganz viel in der Jugend passiert natürlich auch so. Also eben mit Portishead hatte ich das und mit Björk an allererster Stelle und Ani DiFranco war auch so, eben über so ein Mixtape habe ich so Ani DiFranco kennengelernt. Und Joni Mitchell, als ich zum ersten Mal Joni Mitchell gehört habe, war es auch so, oh, wow, was ist hier los? Genau, also sowas passiert mir voll selten, aber genau, also kommt schon noch vor. Aber deswegen, mein Musikhörverhalten ist ein sehr, sehr sparsames, glaube ich.
Zurück nochmal zu deiner Musikwerdung sozusagen.
Ja.
Wann war denn der Moment, wo du dann gemerkt hast, okay, ich nehme jetzt mal irgendwie so einen Zettel und ein Stück Papier und einen Stift in die Hand und versuche mal irgendwie selber was aufzuschreiben?
Mhm.
Weil der erste Schritt, den stelle ich mir erstmal wahnsinnig schwierig vor.
Mhm.
Also auch herauszufinden, was schreibe ich da eigentlich gerade?
Ja.
Ist es einfach ein Text, wird es ein Gedicht, wird es ein Lied, wird es und kann ich das überhaupt und wie komme ich da überhaupt dran, damit das am Ende dann auch wirklich funktioniert?
Ja, hat richtig lange bei mir gedauert. Ich habe mit 16 wahrscheinlich zum ersten Mal gedacht, ich würde gerne Musik schreiben, ich würde gerne Lieder schreiben und habe aber mein erstes Lied geschrieben, als ich 20 war. Und das war, glaube ich, nur deswegen möglich, weil ich mich in einen Rahmen begeben habe, der Rahmen, in den ich mich da begeben habe, war so, erstmal war ich 3 Monate in Indien auf Reisen und habe dort schon gemerkt, dass es mich immer zu Gitarren hinzieht. Also wenn ich in irgendeinem Hostel angekommen bin, habe ich als erstes gefragt, gibt es irgendeinen Traveler, der eine Gitarre vielleicht hier liegen gelassen hat? Also ne, weitergereist und keinen Bock mehr auf die Gitarre gehabt, sondern ganz, ganz oft gab es tatsächlich Gitarren, die ich dann mir ausleihen konnte für die Zeit, die ich dort in dem Hostel geblieben bin. Habe dort angefangen, so rumzuklampfen und mir selber Gitarre halt so ein bisschen beizubringen anhand dieser Ani DiFranco-Songs, die ich dabei hatte. Die habe ich versucht nachzuspielen. Und danach hat es mich irgendwie nach Schweden gezogen. So eine Idee davon, dass ich nach Bullabü müsste und auf dem Bauernhof leben. Und habe dort tatsächlich einen Bauernhof gefunden, wo ich so ein bisschen auf die Kinder aufgepasst habe und bei so ein paar Sachen geholfen habe dort. Also ich konnte ein bisschen dort arbeiten und ich bin dort bei einer Gesangstherapie-Ausbildung gewesen und ich war umgeben von Leuten, die Songs geschrieben haben. Also in meinem Bekanntenkreis war es plötzlich voll normal, dass man Songs schreibt.
Mhm.
Und wir sind einmal zu einer offenen Bühne gegangen, wo 2 von unserer Gruppe da auch aufgetreten sind mit ihren eigenen 2 Songs oder einfach mit 2 eigenen Songs. Alle, die dort aufgetreten sind, haben 2 eigene Songs aufgeführt. Und das war der Moment, wo ich dachte, jetzt mache ich das. Jetzt schreibe ich 2 Songs und trete beim nächsten Mal hier bei dieser offenen Bühne mit meinen 2 Songs auf. Und ich hatte dort in dieser Familie, in der ich gewohnt habe, in Schweden ein Kellerzimmer und eine Gitarre. Ich hatte irrsinnig viel Zeit. Ich habe mich irre gelangweilt auch. Ich hatte kein Handy damals. Genau, ich glaube, dieser Rahmen, also eben diese sich voll langweilen und eh nichts anderes zu tun haben und umgeben zu sein von Leuten, wo es voll normal ist, dass man Songs schreibt, das hat dann bei mir erst dazu geführt, dass ich mich auch getraut habe, meine ersten 2 Songs zu schreiben.
Stichwort sich langweilen.
Mhm.
Ich baue da mal eine Brücke.
Ja.
Du gehst ja auch relativ offen mit deiner ADHS-Diagnose um. Ist es nicht die Hölle, sich mit ADHS zu langweilen?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es ist, sich ohne ADHS zu langweilen. Daher, Langeweile ist schon halt langweilig. Aber ich sehe ja auch eben das, was dann daraus entstehen kann. Nee, und inzwischen habe ich, glaube ich, auch Techniken, wie ich dann quasi mich verhalten kann in einem Moment, wo ich denke, oh, ist das gerade langweilig. Also eben dann tatsächlich irgendwie so Achtsamkeitsübungen oder sowas zu machen. Also ich mache dann irgendwas, damit es nicht mehr so langweilig ist. Ja. Wie ist denn das, wenn man, hast du ADHS?
Nicht so, dass ich keine Diagnose und auch alle Tests, also weil ich tatsächlich mal neugierig war, ob ich es denn hätte. Ja. Aber
und wie ist es denn für dich, sich zu langweilen?
Naja, ich suche mir dann immer irgendwas. Also ich bin auch ganz schlecht ich kann mich ganz schlecht langweilen. Ja. Also ich muss mir dann immer irgendwas suchen, egal wie doof es ist.
Aha.
Aber irgendwas muss ich dann machen.
Ja. Also ich bin definitiv, glaube ich, auch schnell gelangweilt. Aber ich bin dann auch so schnell abgelenkt einfach. Also eben in diesen Langweilen war ganz gut. Damals einfach die Zeit zu haben, sich zu langweilen, war auf jeden Fall ganz gut. Weil ich nicht weiß, ob ich sonst zum Schreiben gekommen wäre. Aber ich habe zum Beispiel so ein Rubik's Cube. Jetzt ist das so ein neues Ding, dass wenn ich merke, oh, ich langweile mich ein bisschen, dann nehme ich so meinen Rubik's Cube und kann den jetzt lösen inzwischen.
die Diagnose. Wie kamst du zu der Diagnose und wann eigentlich?
Also, das war jetzt noch nicht die Diagnose, die ich jetzt beschreiben werde, die Situation. Ich habe 2020 mein Album Nah rausgebracht und eine Freundin von meiner Mutter ist Kinderneurologin und sie wollte gerne von mir 10 für ihre Freundinnen und Freunde signierte CDs haben und die habe ich ihr vorbeigebracht. In der Fußgängerzone in Altona stand ich ihr gegenüber und sie sagten zu mir, sag mal, ist das eigentlich für dich in Ordnung, wenn ich in meinem ADHS-Magazin über dich schreibe? Weil dieses Album, da ist ja jedes Lied ist ja ein ADHS-Lied. Und das fände ich ganz interessant, darüber mal zu schreiben. Und in dem Moment, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nichts mit ADHS irgendwie am Hut. Ne? Also mir hatte auch noch niemand gesagt, dass da irgendwie eine Vermutung besteht oder so. Und sie sagt halt, du hast ja ADHS. Und ich habe so gedacht, ich glaube, du hast dich vertan. Also das habe ich gedacht, ich habe das nicht gesagt, aber ich habe einfach so gemerkt, nee, ich glaube, sie hat sich vertan, weil ich kannte jemanden mit ADHS und habe so gedacht, das bin ja nicht ich, das ist ja ganz anders. Und dann habe ich von irgendeiner Bekannten YouTube-Videos zugeschickt gekriegt von einer Frau, die heißt, ich weiß ihren Namen nicht, aber der Kanal heißt How to ADHD und habe Rotz und Wasser geheult, weil ich ich habe mich so krass damit identifiziert, was sie da erzählt hat. Sie hat so einen TEDx-Talk gemacht und es war wirklich so, als ob mir so die Schuppen von den Augen fallen würden und ich endlich sehe, was mich da jahrelang irgendwie beeinflusst hat, wofür ich die ganze Zeit keine Erklärung hatte. So. Und dann bin ich irgendwann bei einer Psychologin gewesen, die auch zu mir meinte, nein, Frau Cohen, Sie haben keine ADHS, das ist bei Ihnen was anderes. Und dann hat sie mit mir aber einen Test gemacht und dann meint nach diesem Test, na gut, Sie haben so ein bisschen ADHS, aber nur der eine Bereich, nur dieses Aufmerksamkeitsding, also nicht die Impulsivität oder die Hyperaktivität, die wäre bei mir nicht übermäßig ausgeprägt, aber ja, dieses, genau, nicht bei dem Thema bleiben können, wo man eigentlich gerade vorhatte zu bleiben, sondern also eben irgendwie 5 verschiedene Dinge anzufangen, nichts zu Ende zu bringen, so Kram. Ja, also plötzlich hatte das Kind ja einfach so einen Namen. Mhm.
Was hat das mit dir gemacht?
Mein Freund sagt, es ist seitdem viel schlimmer geworden. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass das zeitgleich war mit der Geburt unseres zweiten Kindes. Und ich glaube, dass einfach auch die Situation seitdem herausfordernder war. Und ich deswegen vielleicht noch chaotischer bin, als ich es vorher schon war, weil einfach so viele herausfordernde Situationen sind. Aber ich glaube, das ist schon vor diesem Test, hat einfach dieser Kanal, dieses How to ADHD, hat schon bei mir, glaube ich, so viel losgetreten und so viel, quasi als ob ich das so mehr akzeptieren kann jetzt, dass da einige Dinge nicht so funktionieren wie bei manchen anderen.
Macht es das eigentlich im Rückblick auch leichter? Also wenn du dann, also was du gerade meintest, du hattest auf einmal eine Antwort darauf, warum vielleicht Dinge so waren oder du so warst oder so und so gehandelt hast oder vielleicht nicht so und so handeln konntest, wie auch immer.
Ja.
Macht es das einfacher im Rückblick oder ärgert man sich eigentlich eher, dass man es nicht früher rausgefunden hat?
Nee, also es ist nicht so, dass ich mich ärgere, dass ich es nicht früher rausgefunden habe. Ich weiß nicht, was es erleichtert. Also wahrscheinlich hätten Dinge erleichtert werden können und wahrscheinlich hätte ich weniger mit so einem ich bin irgendwie komisch Gefühl rumlaufen müssen, wenn ich es gewusst hätte. Aber ich weiß auch nicht, ob es nicht damals in der Zeit, so in meiner Schulzeit, ob es nicht auch so eine, schon noch eine sehr große Stigmatisierung davon gab, ne? Und noch nicht so hervorgehoben wurde, sowas für positive Seiten das auch mit sich bringt. Also eben, wir hatten einen in der Klasse, der eine Diagnose hatte, schon seit der ersten Klasse. Und da, also die Lehrer sind zum Teil richtig doof damit umgegangen. Also irgendein Musiklehrer, der, wenn er mal mit der Reihe hinter ihm irgendwie eine Unterhaltung geführt hat, dann hat der Musiklehrer gefragt, sag mal, hast du heute Morgen vergessen, deine Medikamente einzuwerfen oder was? Also auch nicht so cool, wenn einfach das Umfeld damit nicht umgehen kann oder damit halt diskriminierend umgeht, ne? Daher keine Ahnung, ob das von Vorteil oder von Nachteil gewesen wäre. Genau, wahrscheinlich wären einige Dinge schneller gegangen. Also wahrscheinlich hätte ich für meinen Bachelor statt 5 Jahre halt nur 3 Jahre gebraucht. Und wahrscheinlich, ja genau, hätte ich dann auch nicht, also es sind so Situationen gewesen in meinem Studium, wo ich in einer Klausur, wo ich insgesamt 4 Stunden hatte, diese Klausur zu beantworten, ist mir 3 Stunden lang einfach überhaupt nicht eingefallen, wie das ging, was man da machen muss. Und dann so eben in der letzten Stunde, wenn so der Zeitdruck so ganz, ganz krass wird, ne, plötzlich bricht da irgendwie so ein Damm und das fällt mir doch alles ein. Und dann habe ich halt noch so 1 Stunde Zeit, um eine Klausur zu beantworten, die halt auf 4 Stunden angelegt ist. Also sowas wäre wahrscheinlich dann anders gelaufen. Ja, aber genau, ist ja so, wie es ist. Insofern vielleicht okay, vielleicht wäre es auch, wer weiß, was ich jetzt heute machen würde, wenn ich von, weiß nicht, der wievielten Klasse an, aber halt Medikamente genommen hätte. Aber ich nehme jetzt immer noch keine. Wobei ich auch schon gehört habe, dass ich es mal ausprobieren sollte. Ja, demnächst. Demnächst probiere ich es mal. Weil es
da, glaube ich, auch relativ viele neue Sachen gibt, die, ja, die eigentlich ganz gut wohl funktionieren.
Ja.
Ja, spannend. Wenn ich mir so deine Songs anhöre, habe ich oft das Gefühl, also was irgendwie so ein gemeinsamer Nenner irgendwann in meinem Kopf war, dass du oftmals Dinge sagst, die man so vielleicht viel zu selten sagt.
Zum Beispiel, du bedeutest mir die Welt.
Ja, also ich meine, warum sagt man sowas eigentlich nicht? Also ist vielleicht auch so ein deutsches Phänomen. Ich glaube, in anderen Kulturen ist das ganz anders.
Ja, sich aber, Lob zu geben zum Beispiel, ne? Habe ich
oder
auch den
mal
Eindruck.
Kompliment zu geben oder auch einfach mal ganz ungefiltert seine eigenen Gefühle zu sagen und sich dadurch vielleicht auch verletzlich machen. Aber so dieses verletzlich machen ist ja so ein Ding, was wir in Deutschland gar nicht können oftmals. Und du machst es aber alles in deinen Songs. Also ist dir das bewusst? Also ist das auch so ein bisschen, Strategie ist immer so ein böses Wort, aber ist das dein Ziel irgendwo auch? Oder ist das eigentlich so ein bisschen zufällig passiert? Weil das ist ja schon auch so ein bisschen was diese, ich habe mich immer gefragt, wo kommt diese, ich bin immer so schlecht darin, sowas zu beschreiben, aber wo kommt diese Wärme, die du auch gerade schon angesprochen hast und diese persönliche Ebene, die du irgendwie schaffst mit deinen Songs, auch zu deinen Hörern und Hörerinnen, zumindest ging es mir so, oder geht es mir so, vielleicht genau das halt, weil du eben Dinge aussprichst, die wir alle vielleicht auch gerne mal sagen würden, aber uns dann wieder nicht trauen, weil es sonst auch keiner macht.
Also es gibt bestimmt Dinge, die ich da in den Songs auch sagen kann, die ich nicht einfach in einem Gespräch hinbekommen würde. Vielleicht entsteht da so eine Art Gefühls-Safe-Space in dem Moment, wo ich in dieser Musik so drin bin. Also die Musik schafft so einen emotionalen Raum und ich versuche ja quasi mit meinem Text einfach nur diese Musik zu bebildern oder eben also sie transportabel zu machen. Und genau, ich glaube, die Musik gibt da ganz, ganz viel für mich vor, was da stattfinden kann. Und ich glaube, diese Musik ist halt dieser Raum, der da geschaffen wird, dieser Safe Space, innerhalb dessen sowas gesagt werden kann, sowas rauskommen kann. Das ist auch nicht so, dass ich mir vornehme, irgendwas zu sagen, ne? Sondern das kommt hoch. Also so, das ist plötzlich da. Zum Beispiel bei dem Song Immer noch da kam dieser Satz, ich habe das Ende meiner Einsamkeit gefunden, ich habe mein Herz auf alle Zeit mit dir verbunden. Das war so plötzlich da und mir geht's dann halt, wenn ich das singe, ich bin so voll erschlagen von sowas dann. Ich denke so, oh Gott, krass, warum ist das da? Wieso? Also nur so, ich weiß jetzt auch noch nicht, was das dann ausgelöst hat, dass das dann da ist, aber genau, es ist dann so plötzlich ausgesprochen. Und also ich musste da erstmal heulen, als ich das gesungen hatte. Weil ich das erst, ich weiß auch nicht warum, weil ich meine, das ist ja voll positiv, aber es hat mich irgendwie so, ja, ich fand das irgendwie so, heftig, so das Ende seiner Einsamkeit zu erreichen, so ultimativ hier, absolut Ende erreicht. So, keine Ahnung, irgendwas daran war halt so heftig für mich. Genau, das, also sowas passiert dann quasi einfach. Also es ist nicht, ich habe mir vorgenommen irgendwie bei diesem Album, nachdem ich beobachtet habe, was da so rauskommt, habe ich mir so vorgenommen, okay, dann bleibe ich einfach so in diesem, so ich möchte das beibehalten, ich möchte Wärme, ich möchte Zärtlichkeit, ich möchte Geborgenheit, so. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur so hinterher so Attribute sind, die ich mir überlege, wenn ich quasi das Ergebnis schon sehe, was da ist. Und dann einfach nur so quasi zu sagen, ja, okay, dann ja, bin ich mit einverstanden, das darf so sein.
Wie ist es, wenn du dann mit solchen Songs zum ersten Mal auf die Bühne gehst? Also ist das dann nochmal, weil das stelle ich mir ja dann nochmal ganz anders vor, wenn man das im Studio irgendwie mit sich selbst und, keine Ahnung, hinter der Glaswand vielleicht noch ein Team aufnimmt, ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man dann wirklich vor ein paar hundert Leuten oder wie vielen auch immer steht und dann genau auch diese Texte auch so rüberbringen möchte, dass sie ja berühren.
Das passiert mir, glaube ich, einfach. Also ich versetze mich da so rein in dieses Gefühl. Also ich habe dann in dem Moment, glaube ich, nicht so das Bewusstsein, so ich möchte euch jetzt alle manipulieren, sondern ich mache dann einfach die Musik. Aber wir spielen alle Songs, die wir aufnehmen, vorher vor Publikum. Das ist nämlich immer total der Katalysator für diese Songs. Also die entwickeln sich immer ganz doll vor Publikum und reifen. Und dann weiß man halt ganz genau, an welcher Stelle dynamisch irgendwie was passieren kann noch. Und insofern, ich kenne, bevor ich ins Studio gehe, habe ich quasi schon mal kennengelernt, was passiert im Zusammenspiel mit Publikum. Und es gab einen Song, Atme ein, atme aus hieß der, wo ich, als ich den geschrieben habe, war ich so total unsicher mit dem, ob das überhaupt ein Song ist, weil es ist eigentlich eine Meditation und ein, oder so, ja, eine Meditation und so mit Affirmationen und also eben am Ende sage ich, du musst nichts erfüllen. Und ich war ganz unsicher, ob sich das irgendwie, ob das Sinn ergibt, ob sich das transportiert, ob dieses Gefühl, was ich selber dabei habe, so diese Ruhe, ob das irgendwie ein Song ist, der Sinn ergibt in einem Konzertrahmen. So, ich war voll unsicher darüber. Und das, ja genau, also es hat war schön. Also war so eine große Aufmerksamkeit irgendwie und genau, man merkt irgendwie so, man spürt so ein Publikum ja auch, so wie es auf einem Publikum wirkt, auch natürlich an der Reaktion danach, so einem Song. Je nachdem, wie der Applaus dann auf dem Song ist, weiß ich dann, okay, der Song war jetzt gerade, hat eine Wirkung gehabt oder hat Leute erreicht. Ja, aber ich muss es auch immer erst ausprobieren. Also ich weiß nicht vorher, wie ein Song mit Publikum ist, bevor ich es ausprobiert habe. Wir haben auch einen Song dabei gehabt, eine Zeit lang, der hieß Hol mich ein. Und das war so ein Song, den fand ich selber so irgendwie nicht ganz fertig oder der hat mir so, ich fand den nicht so super stimmig, aber der hat live immer mega Spaß gemacht, den zu spielen. Aber genau, inzwischen ist der auch wieder raus aus dem Programm. Aber genau, so, es gibt halt so manche Songs, die haben einfach so live, ergeben die voll Sinn und es gibt ja andere Songs, die schon in dem Moment, wo die entstehen, wo mir dann irgendwie schon im Entstehungsprozess klar ist, ja, das ist ein runder Song.
Gibt es da so Momente, wo du merkst, okay, der Song, auf den setze ich jetzt persönlich total, weil irgendwie berührt mich der wahnsinnig. Und dann spielst du den vor Publikum und denkst dir so, oh.
Rohrkrepierer.
Ja, und aber auch andersrum, wo du denkst, ja, das ist vielleicht so ein Song, ja, der ist okay, gut, es gut genug, aber er ist jetzt vielleicht auch nicht mein absoluter Liebling. Und dann geht er total ab.
Also es gibt Songs, die sich irgendwann, ich weiß nicht, ob abgenutzt haben, aber so auf deren Stimmung ich dann nicht mehr so Lust hatte. Also so das Nah-Album, was 2020 rausgekommen ist, da sind einige Songs dabei, die sind mir dann irgendwie, das drückt so auf die Stimmung. Und dann habe ich so bei einem Konzert, habe ich dann keine Lust, noch so ein bedrückendes Stück zu spielen und noch so ein bedrückendes Stück. Das heißt, so meine eigene Tendenz ist so, auf jeden Fall die Songs zu featuren, die so ein bisschen fröhlicher sind, weil mir das selber auch bessere Laune macht, als die ganze Zeit so diese traurigen Songs zu hören. Auf der anderen Seite, Fabian, unser Schlagzeuger, hat auch schon gesagt, also eben weil zum Beispiel unser Song Entflammbar, der ist auch so total traurig einfach. Und Fabian sagte, die Leute sind halt gerne mit dir zusammen traurig. Was ja, ne, so, ich verstehe das auch. Also so, ich verstehe auch so, dass es auch cool sein kann, irgendwie einen Raum zu haben, wo man das Gefühl einfach auch fühlen darf oder kann oder ne, irgendwie ein Vehikel hat, wie das gerade stattfinden kann. Genau, mir selber macht es nur tatsächlich Spaß, auch fröhliche Lieder auf Konzerten zu spielen. Weswegen ich mir eigentlich vorgenommen hatte, ein tanzbares Album zu schreiben, was ich mir jetzt aber jetzt fürs nächste Album wiederum als neues Ziel gesetzt habe.
Hängt aber natürlich meistens wahrscheinlich auch sehr mit der Lebensphase ab, in der man gerade ist, oder? Mhm. Also wenn du sagst, jetzt gerade bei dem neuen Album ist auch viel von dieser Mutterrolle hineingeflossen und allem, was das bedeutet. Und es ist ja klar, viel Arbeit, vielleicht auch Überforderung, aber eben auch vor allem Glücksmomente und Erfüllung und zu sehen, wie da irgendwie was heranwächst, was man irgendwie selbst mit ins Leben gebracht hat.
Ja, ich muss einfach mehr tanzen gehen und dann kann ich in 10 Jahren schreibe ich dann das Tanzalbum. Ich muss das jetzt quasi schon nähren, den Boden schon mal vorbereiten für das tanzbare Album. Nein, aber ich habe es mir jetzt wirklich vorgenommen. Und es sind jetzt auch schon 3 Songs, habe ich schon angefangen und ich finde die alle bisher tanzbar.
Das heißt, es gibt dann in ungefähr 9 Jahren eine
große
Party.
Nein, in zwei Jahren soll es soweit sein. Genau, ich habe mir vorgenommen, jetzt schneller zu schreiben. Jetzt, wo ich den Proberaum habe und so gelernt habe, wie so ein bisschen Disziplin bei der Arbeit wirklich dazu führen kann, innerhalb von 2 Jahren ein Album zu schreiben, ist das jetzt mein neues Ziel, alle 2 Jahre.
Ja, aber dann haben wir jetzt erstmal ein neues Album, das aktuelle neue Album und haben da vielleicht wirklich so ein bisschen die Chance, wieder mehr. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr aufeinander zu achten, oder?
Also
ich glaube, auch so ein Thema, was sich irgendwie immer hier so ein bisschen wie so ein roter Faden durch diese Gespräche zieht.
Ja.
Dass wir gerade hier in unserer Gesellschaft oft dieses Wir verloren haben. Also, dass wir immer nur so auf uns und überhaupt und unser direktes Umfeld achten, aber gar nicht mehr so richtig ein Gefühl dafür haben, wo wir hier eigentlich sind und mit wem wir sind und warum wir irgendwie auch alle einander respektieren sollten. Und ich habe schon so ein bisschen, also auch wenn du es vielleicht nicht als primäres Ziel hattest beim Schreiben, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Texte in dem Album dieses Miteinander auch so ein bisschen wieder pushen. Oder so ein Wir-Gefühl auch irgendwo pushen oder zumindest fühlbar machen. Und das wäre schon mal ein schöner erster Schritt, wenn das irgendwo diesen Effekt hätte bei den Leuten, die dies alles auch hören.
Also ich glaube, so ein Gedanke, der mir auf jeden Fall dazu kommt, ist, dass dazu schon halt eben eine gewisse Achtsamkeit gehört, aufeinander Acht zu geben. Und ich glaube aber, dass tatsächlich schon auch eine Grundlage dafür ist, dass man mit sich selber auch gut ist und achtsam ist. Also so klar, also es muss nicht alles so irgendwie so Ego-Film sein, aber einfach mitzubekommen, an welcher Stelle man selber sich zu viel Stress irgendwie antut und in dem Moment, wo man selber halt so gestresst ist, halt auch anderen Leuten Stress antut. Ja, also gehört alles mit dazu. Sowohl Achtsamkeit mit sich selber als auch die Achtsamkeit, also um dann auch mit anderen Leuten achtsam sein zu können, glaube ich.
Klar, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, wie man auch selbst wahrgenommen wird, so gehen die Leute dann auch mit einem um. Und wenn man natürlich eher positiv ist, wenn man eher optimistisch ist, wenn man auch mit sich selbst irgendwie im Reinen ist und man irgendwie auch weiß, wer man ist. Ich glaube, das ist ja auch so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir immer wissen, wer wir sein wollen und irgendwie versuchen, das mit aller Gewalt irgendwie hinzubekommen, weil wir irgendwie denken, ach, die Person ist aber toll und die hat mehr Geld und die hat dies und das und jenes, wie auch immer. Und wir immer dem nacheifern und uns aber viel zu selten die Frage stellen, wer wir eigentlich wirklich sind, wenn wir uns nicht verstellen und wenn wir nicht versuchen, irgendwie uns einen Schutzwall vor uns herzuschieben, sondern wenn wir wirklich mal feststellen, okay, wer bin ich eigentlich wirklich? Und dann auch lernen, damit irgendwie fein zu sein, auch man selber sein zu dürfen und sich dann damit auch irgendwie nach draußen traut. Und ich glaube, das wäre schon mal so ein sehr guter Schritt in Richtung mehr Zufriedenheit und dann auch in besserem Miteinander.
Ja, weil das bedingt sich alles gegenseitig. Das kann man natürlich auch nur in einem Raum, in dem man sich halt sicher genug fühlt. So, wenn man die ganze Zeit irgendwie bombardiert wird mit irgendwelchen Bildern in irgendwelchen sozialen Medien davon, wie irgendwas auszusehen hat und zu sein hat. So klar, dann haben wir wahrscheinlich echt ganz schnell den Blick dafür, wo überall bei einem selber irgendwie so Defizite sind. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch in einem, also ich meine, wir haben alle Schule durchgemacht, so das ist ja so total defizitorientiertes System. Oder ne, also es wird immer nach Fehlern gesucht, so und also haben alle, sind alle durchgeschickt worden durch dieses System, sind natürlich dadurch geprägt worden auch und denken, dass man halt gute Leistungen erreichen muss, weil man dann halt belohnt wird mit guten Noten und so. Genau, ist wahrscheinlich jetzt gerade bei mir so präsent, weil ich selber Kinder habe und eins davon halt ein Schulkind ist. Ja, und also das kann halt noch nicht so, das System kann noch nicht so super individuell mit den Talenten von all diesen tollen Menschen, die da auf dieser Schule sind, umgehen. Also eben, das System hängt einfach so ein bisschen hinterher.
Ja, zu mir sagte mal eine Lehrerin mit dem Blick aus dem Fenster in Richtung Hauptschule, ob ich denn nicht mal darüber gehen wollen würde, um mal ein Erfolgserlebnis zu haben.
Okay.
Also so das Gegenteil von Mitgefühl pädagogisch wertvoll.
Oh je, tut mir
Grüße
leid.
An Frau Tegeler hieß sie, glaube ich. Ja, vielleicht hört sie das ja.
Aha.
Werde ich nie vergessen. Ja. Aber ja, insofern.
Jetzt müssen wir so eine Meditationsübung machen, wo wir so verzeihen.
Genau.
Ich verzeihe das nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Ist ja irgendwie ein bisschen was aus mir geworden damit. Ja. Nee, genau.
Ja, aber ich hatte tatsächlich auch eine Lehrerin, die meiner Mutter, bevor die Zeugnisse zur weiterführenden Schule vergeben wurde, hat sie sich mit meiner Mutter getroffen, um ihr zu sagen, dass ich jetzt zwar eine gymnasiale Empfehlung kriege, aber nur, weil meine Mutter Ärztin ist. Und das schickt sich ja für eine Akademikerin nicht, ein Kind zu haben, was keine gymnasiale Empfehlung kriegt. Aber sie solle mich bitte nicht auf ein Gymnasium schicken, weil da würde ich scheitern. Genau, und dann bin ich tatsächlich auch erst auf eine Gesamtschule gegangen, weil ich das eh wollte, weil mein Bruder schon auf dieser Gesamtschule war. Und habe aber leider echt Pech mit meiner Klasse gehabt. Das war so eine richtige Chaosklasse. Und dann hat meine Mutter, nachdem sie da einen Vortrag mal gehalten hat in dieser Klasse, hat sie auch beschlossen, okay, wir packen dich auf eine andere Schule. Und genau, das war dann halt eben dieses Musikgymnasium, auf dem ich war. Und ich habe es irgendwie doch geschafft. Ich habe es irgendwie doch geschafft, obwohl meine Lehrerin meinte, dass ich kläglich scheitern würde. Aber eben, auch das hat, wer weiß, ob das auch wiederum mit dieser ADHS-Geschichte zu tun hat. Ne? War damals halt noch nicht so ein Thema. War noch nicht so im Bewusstsein vom Schulsystem.
Ja, insofern, wenn wir alle ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, ein bisschen mehr auf uns selbst aufpassen, dann ist die Welt ja so ein viel besserer Ort. Und wenn wir es dann auch noch hinbekommen, uns einander nette, ernst gemeinte Dinge zu sagen und uns davon nicht scheuen.
Ja,
und
aber,
dabei deine Musik hören.
Ja, nein, aber ich kenne das ja auch mit diesem Lob. Also es ist ja auch für manche Leute total unangenehm, Lob zu erfahren. Also so sind das dann halt so gar nicht gewohnt. Es gibt so eine Übung, ich weiß nicht, ob das nur in Grundschulen stattfindet oder ob das generell einfach so gemacht wird. Und zwar ist das die warme Dusche der positiven Gefühle, heißt das, glaube ich. Davon habe ich mal gehört und habe das dem Klassenlehrer von meinem Sohn dann auch erzählt davon. Und zwar einfach, an dir finde ich gut das oder ich mag an dir das du. Und dass das einfach Kinder sich gegenseitig dann zum Beispiel aufschreiben auf einen Zettel. Das muss quasi erstmal trainiert werden. So dieser Muskel, sich gegenseitig ein Kompliment zu machen, sich gegenseitig was Nettes zu sagen, ist was wir erstmal erlernen müssen, glaube ich. Also ich habe das kennengelernt über eine Lehrerin in Hamburg und die macht das ganz regelmäßig. Und auch zum Beispiel hatten die ein Mädchen in der Klasse, die hatten irgendwie Schwierigkeiten. Also so, es gab irgendwer hat irgendwen getreten. Und diese Lehrerin geht dann damit so um, dass sie halt nicht irgendein Kind bestraft dafür, sondern sagt, okay, dieses Kind braucht jetzt mal eine warme Dusche der positiven Emotionen. Darf sich dann irgendwie auf so einen Sandsack setzen und kriegt dann irgendwie noch so eine Decke übergelegt, will man bei diesen Temperaturen gerade gar nicht dran denken. Und dann kommen alle Kinder einmal vorbei und sagen, an dir mag ich dies, an dir mag ich das. Und bei der funktioniert das total super. Also sowas fängt dann so ein Kind mit auf und dann, ne, so ein Kind in dem Moment, wo es eben zum Beispiel andere tritt, schubst, was auch immer, will ja eine Form von Aufmerksamkeit, will ja auch irgendwie in Kontakt treten. Und das ist halt so eine nette Art, dem zu begegnen, finde ich. Einfach zu sagen, okay, wenn du jetzt gerade Kontakt brauchst, dann machen wir das jetzt mal so richtig positiv.
Schön. Das ist doch mal eine gute Übung zum Ende.
Ja.
Die kann jetzt jeder mal zu Hause ausprobieren.
Ja.
Oder liebe Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuhören, vielleicht ist es ja mal was ihr mit in eure Klassen. Ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass wir über all das sprechen konnten. Bin sehr gespannt, was du alles an Feedback zu dem neuen Album bekommst und freue mich schon, wenn ich dich dann demnächst mal irgendwo live sehen kann.
Ja, cool. Vielen Dank dir. War mir eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Dankeschön.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.